HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Sie ist eine der renommiertesten Köchinnen Deutschlands und heute mein Gast des Tages, Cornelia Poletto. Sie hat ein Restaurant in Hamburg, bald ein weiteres in Shanghai. Sie betreibt eine Kochschule, produziert Hundefutter und hat auch schon Bücher geschrieben. Mann, und die Frau tritt auch noch in Kochshows auf. Ich weiß gar nicht, wie die das schafft, dann noch ein Privatleben zu haben. Darüber müssen wir gleich reden mit Cornelia Poletto, unserer Heldin am Herd. Aber sind wir das nicht alle? Jeden Tag, wenn wir für die Kinder kochen. Guten Morgen, hier ist Bärbel Schäfer. Frische Brötchen und Croissants, dazu vielleicht noch Rührei und Speck, Obstsalat, frisch gepresster O-Saft. Sonntags bereitet sich ja der eine oder andere von uns gerne auf ein ausführliches Frühstück vor. Wie ist das eigentlich bei einer Profiköchin, einer Frau mit Leidenschaft? Cornelia Poletto ist heute unser Gast an diesem Sonntagmorgen. Ich freue mich, dass du da bist.
Liebe Bärbel, ich grüße dich. Hallo, guten Morgen.
Wie geht's dir?
Sehr gut geht es mir.
Bist du der, der das Frühstück macht am Sonntagmorgen oder wird es dir ans Bett gebracht?
Nein, es ist wirklich immer heilig bei uns zu Hause, gemeinsam zu frühstücken und natürlich nur am Wochenende, weil wir sonst in der Woche in alle Himmelsrichtungen gehen und irgendwie die Zeit immer ein bisschen knapp ist. Und Sonntag ist immer der Tag des langen und späten Frühstückens.
Oh, Rührei oder hartgekochtes Ei?
Das ist ganz witzig. Ich esse als Köchin wirklich alles. Das Einzige, was ich nicht mag,
weil du neugierig bist,
ist wirklich Eigelb. Als Kind schon nicht und bis heute ein pures Eigelb ist für mich absoluter Graus. Jede Zubereitung von Eiern, Rührei ist wunderbar, aber nicht das hart oder weich gekochte Frühstücksei.
Dann kennst du gar nicht das berühmte Zuckerei, was wir früher immer bekommen haben nach dem Badetag. Nur das Eigelb nehmen, roh mit Zucker rein und rühren.
Oh nee, das habe ich noch nie gehört. Siehst du, lerne ich
würde wahrscheinlich bei dir zu einem Ekelanfall führen. Komischerweise fällt mir ja immer auf, sonntags haben viele Restaurants zu. Warum eigentlich?
Es ist natürlich ganz schwierig geworden, in der Gastronomie irgendwie den perfekten freien Tag herauszufinden. Mhm. Und Sonntag ist irgendwie immer noch so ein bisschen der Familientag, wo man auch nicht in Versuchung kommt, irgendwo noch schnell was zu besorgen, einzukaufen, zu machen, sondern wirklich runterzufahren. Und deswegen hat sich wahrscheinlich der Sonntag so etabliert bei uns.
Das heißt eben auch, für alle aus der Gastronomie ist das für viele eben mal ein Tag durchzuatmen und tatsächlich zu Hause zu bleiben. Das heißt, dein Küchenteam hat auch frei am Sonntag?
Genau, also ich habe mich sogar durchgerungen, Sonntag und Montag zuzumachen, sodass man wirklich den Sonntag ganz für sich und Ruhe nutzen kann für alles, worauf man Lust hat und Montag so der Tag, wo man nochmal kleine Besorgungen machen kann und in der normalen Woche auch stattfindet als Koch.
Und dann eher essen bei der Konkurrenz oder zu Hause kochen am Sonntag? Was ist bei dir dann los?
Also ich finde beides toll. Ich liebe es, essen zu gehen und mich mal von meinen Kollegen verwöhnen zu lassen. Ich liebe es aber auch wirklich einfach nur zu Hause zu sein, eine ganz stinknormale kleine Spaghetti zu kochen, zusammenzusitzen mit Freunden, Familie und einfach mal wenig zu tun.
Hast du ein Sonntagsritual oder eine bestimmte Strecke, die du gerne ausreitest mit deinem Pferd, nur am Sonntag?
Es ist tatsächlich so, dass meine Reitkünste sich ein bisschen nach hinten entwickelt haben. Ich bin nur noch als Pflegerin für meine Tochter dabei.
Oh mein Gott, du bist degradiert worden zum
Hof auskratzen.
Ich bin absolut
degradiert worden. Ich darf die Pflege übernehmen. Ich darf auf den Turnieren die Pferde führen, wenn sie den Parcours abgeht. Ich darf mal
trocken führen.
Die Hunde sind natürlich immer dabei. Also mein Reiten ist im Moment ein bisschen eingestellt und ich muss auch zugeben, ich bin auch nicht mehr so mutig wie früher. Da habe ich mich auf jedes verrückte Pferd gesetzt. Heute ist das doch ganz schön hoch und ich denke immer so, oh nee, wenn dann nochmal zur Seite springt und man dann irgendwann so auf der Seite hängt, das ist nicht mehr so ganz.
Ja, mit einem Fuß im Steigbügel hängen und durch die Halle geschliffen werden, ist unangenehm. Aber umso besser, dann können wir über die Produktion von Pferdewurst reden, oder?
Genau.
Cornelia Poletto ist heute unser Gast des Tages beim HR3 Sonntagstalk. Ich freue mich, dass du da bist. Ich bin Bärbel Schäfer. Gleich mehr mit dir. Cornelia Poletto ist eine der renommiertesten Köchin, die renommierteste Köchin unseres Landes und heute mein Gast im HR3 Sonntagstalk. Wir wollen beides ein bisschen mit deinen Schulnoten verbinden, denn denen haben wir es ja zu verdanken, dass du heute Köchin bist, ne? Eigentlich.
Das ist leider
wahr. Wärst du ja Tierärztin geworden. Wir haben gerade schon erzählt, du darfst noch die Pferde betreuen vom Boden aus bei deiner Tochter bei Reitturnieren, aber einen Hang und eine Liebe zu Tieren hast du ja schon. Ich dachte ja, du wärst auch eine gute Tierärztin geworden?
Ich glaube auch, dass ich eine gute Tierärztin geworden wäre. Nur Numerus Clausus stand mir im Weg und meine doch sehr bescheidenen Schulnoten haben mich dazu gezwungen, mir irgendwie eine Alternative auszudenken. Und da ich immer schon unheimlich gerne gegessen habe, schon als Kind, habe ich gesagt, weißt du was, wer gerne isst, kann auch kochen lernen. Und so habe ich dann diesen Weg der Köchin eingeschlagen.
Aber liebe Cornelia, das ist ja ein kurzer Weg vom Tiere heilen zum Tiere braten. Hä? Da muss das es stimmt. doch irgendeine Schmerzgrenze geben, die du überspringen musst.
Nein,
passt das zusammen?
Ich bin tatsächlich jemand, der eine große Tierliebe hat. Ich bin mit Tieren groß geworden. Meine Oma hatte fast ein Kleintierzoo zu Hause. Das finde ich immer toll. Aber ich habe auch immer schon gerne Fleisch gegessen. Und somit habe ich mich auch als Köchin damit abgefunden, dass natürlich das Zubereiten von Fleisch dazugehört.
Das sagt Cornelia Poletto, Spitzenköchin unter lauter Spitzenköchen. Und wir müssen gleich noch mal klären hier im HR3 Sonntagstalk, wie du dich eigentlich gegen die ganzen Männer durchgesetzt hast und warum es noch immer so wenig Frauen gibt in dieser Branche. Wir reden gleich weiter hier im HR3 Sonntagstalk mit Cornelia Poletto und ich bin Bärbel Schäfer. Gleich mehr mit uns. Cornelia Poletto ist heute unser Gast im HR3 Sonntagstalk. Sie hat eine Ausbildung gemacht bei einem der Sterneköche. Eigentlich ist es der Guru aller Köche bei Heinz Winkler. Koch in München, 2-Sterne-Restaurant, Tantris, und Cornelia Poletto hat es geschafft, dort einen Platz zu ergattern. Heute ist sie Gast bei uns hier im HR3 Sonntagstalk. Eine Frau, die sich durchsetzt und überzeugt. Liebe Cornelia, das ist ja für viele Menschen ein Problem, sich immer wieder durchzusetzen. Wie machst du das eigentlich? Wie zeigst du den Leuten immer wieder aufs Neue, dass du gut bist?
Ja, ich glaube, das geht vielen Frauen so, die in einer Männerdomäne unterwegs sind. Da muss man sich natürlich behaupten. Erstmal natürlich durch die Qualität, die man bringt. Das ist natürlich etwas, was stimmen muss.
Aber am Anfang ja noch nicht als Lehrling.
Nee, ich sage ja immer, 90% harte Arbeit, 10% Talent reichen aus, um eine gute Köchin zu werden. Mhm. Und man muss einfach tatsächlich immer jeden Tag an sich arbeiten, jeden Tag den Ehrgeiz haben, ein bisschen besser zu werden und natürlich mit so viel Herren in der Küche auch immer das Ganze locker und mit viel Humor sehen, sonst hält man das nicht durch.
Nun wissen die HR3-Hörer, glaube ich, weil ich das schon mal erwähnt habe, ich habe ja meine Ausbildung im Hotel gemacht. Dazu gehört ja auch Abteilung Küche. Weil du gerade sagst, da sind viele Herren, du bist ja jetzt so schnell drüber hinweggegangen. Ist das denn heute noch so, dass das eine Männerdomäne ist? Ist das noch heute so, dass man sich da mit den Methoden durchsetzen muss oder hat sich das geändert?
Ich habe irgendwann mal vor vielen Jahren gesagt, es wird sich ändern, es wird mehr Frauen in der Küche geben. Es gibt auch immer wieder viele Köchinnen, die ihre Ausbildung starten, aber irgendwann an einem Punkt kommen, wo es eben sehr, sehr schwierig ist, Familienplanung mit dem Kochen, vielleicht auch der Verantwortung einer Küchenchefin zu übernehmen. Und das ist der Punkt, wo eben viele Frauen scheitern. Und deswegen ist es tatsächlich auch heute immer noch eine Männerdomäne.
Was hast du anders gemacht als die anderen Frauen? Weil du standst ja genau vor den gleichen Themen. Also du hast auch nicht nur eine Küchenbrigade geführt, sondern mehrere. Du hast Unternehmen gegründet, du hast Kinder in die Welt gesetzt, eine wunderbare Tochter genau. Auf jeden Fall. Also was hast du anders gemacht? Was war bei dir noch drängender, dass du das nicht aufgeben wolltest?
Ich glaube, ich habe mir einfach einen guten Lebensplan gemacht. Ich habe die absolute Erfüllung in meinem Beruf gefunden und wollte diesen auch unbedingt vereinbaren können mit Familienplanung. Habe mir einen kleinen Italiener gesucht.
Wir sprechen jetzt nicht von dem kleinen italienischen Restaurant um die Ecke, sondern um den Mann deines Herzens? Oder genau, wo bist du gerade?
Der Vater meiner Tochter ist tatsächlich ein Italiener, ja. Mit dem ich dann gemeinsam die Planung eines eigenen Restaurants gegründet habe und aufgebaut habe. Wir haben überm Restaurant gewohnt. Ich hatte immer ein Babyfon bei mir in der Küche und der gerade Zeit hatte, ist dann hochgegangen, wenn Paula wach wurde.
Hat
und
der so Gast das etwas härtere Steak dann bekommen, weil du kurz nach oben musstest?
Nein, man muss sich das ja auch so vorstellen, dass man in der Küche als Einzelkämpfer auch nicht weiterkommt. Und irgendwann baut man sich ein Küchenteam auf und muss auch lernen, das war für mich sehr schwierig, auch abgeben zu können und wirklich auch mal Vertrauen in das Team zu haben und somit auch mal ein paar Minuten mehr für die Tochter zu haben, auch wenn gerade das Restaurant gut gefüllt ist.
Also Signore Poletto war der erste, mit dem du ein Restaurant geführt hast und der einzige, mit dem du eine wunderbare Tochter in die Welt gesetzt hast. Aber das zum ersten Stern und zum ersten Restaurant eben Durchhaltevermögen gehört auf der einen Seite, aber eben auch diese unfassbare Leidenschaft, die man einfach bei dir merkt. Wenn du über Essen sprichst, darüber reden wir gleich. Unser Gast heute, Cornelia Poletto. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Cornelia Poletto steht nicht nur am Herd, sondern muss auch Bilanzen lesen, Personal einstellen und entlassen, muss Test essen und knallharte Verhandlungen über Mietverträge führen und wahrscheinlich noch ganz viel mehr. Wenn uns heute Schülerinnen zuhören, warum können wir den Beruf empfehlen?
Also es ist einfach ein Beruf, der unglaublich abwechslungsreich ist, der sehr, sehr kreativ ist, der jeden Tag sofort Resonanz hat. Also es gibt ja kaum etwas Schöneres, als ein gefülltes Restaurant zu haben und am Abend verabschieden sich die Gäste und haben einen wunderbaren Abend verbracht, haben viel Freude gehabt, haben vielleicht einen Heiratsantrag hinter sich, haben einfach eine Stimmung mitgenommen, sind erfüllt von gutem Essen und das motiviert einen auch jeden Tag wieder, auch wenn man abends tot ins Bett fällt und denkt, oh Gott, wieso hast du dir eigentlich diesen Beruf ausgesucht? Es kommt jeden Tag schönstes Gemüse, frische Fische, sich überlegen, was kann ich daraus zaubern, wie kriege ich den perfekten Geschmack aus Fisch, Fleisch, Gemüse heraus? Das ist einfach jeden Tag wieder eine Herausforderung, die es so besonders macht und die auch jeden Tag ein bisschen anders ist.
Lernen wir irgendwas in der Schule, was wir dann in deinem beruflichen Alltag auch tatsächlich nutzen können? Kalkulieren zum Beispiel muss man ja mit Wareneinsatz und Gästen, die wir dann da haben. Aber dieses kreative Krönchen, will ich das mal ganz vorsichtig nennen, ja, was du ja noch hast, dass du, wenn du Fisch und Rosenkohl und Kohlrabi oder Quinoa oder was auch immer hörst als Wort, macht ja in deinem Hirn noch etwas anderes als bei mir vielleicht.
Ja, ich glaube, dass tatsächlich der Kopf eines Koches etwas anders tickt. Sobald wir über einen Wochenmarkt gehen und eben diese schönen frischen Gemüse, die du gerade aufgezählt hast, sehen, da denkt man sofort drüber nach, wie kann ich die perfekte Möhre zubereiten? Was kann man alles daraus machen? Wie kann ich die so präsentieren, dass ein Gast sagt, wow, sowas habe ich irgendwie noch nie gegessen. Das ist natürlich die wunderschön kreative Seite, an die ich natürlich auch immer geglaubt habe. Aber wenn man dann irgendwann als Unternehmerin auch tätig ist, dann kommen so gemeine Sachen wie Kalkulation wieder zurück. Dann merke ich meine Schwäche, die ich da schon in der Schule in Mathe hatte. Das sind Dinge, die natürlich auch diesen Tag so unglaublich lang machen. Es ist eben nicht nur jeden Tag das schöne Kochen und die glücklichen Gäste verabschieden, sondern es steckt natürlich ein großer Rattenschwanz von Bestellungen, von Kalkulation, von natürlich auch einschätzen können, wie führe ich das Unternehmen, dass am Ende wenigstens die Familie davon leben kann. Man kann sich ja nicht nur aus dem eigenen Portfolio des Kühlhauses bedienen, sondern da muss ja irgendwie ein bisschen Unternehmersinn dabei sein. Und das sind die Dinge, die natürlich nicht unbedingt so viel Spaß machen.
Wie hat sich denn der Beruf seit deiner Ausbildung verändert? Wenn man heute anfängt, ist das das gleiche Berufsbild wie noch vor wenigen Jahren?
Vielen Dank, dass du die wenigen Jahre betont hast.
Eine kleine Pause dazwischen, aber gut.
Nein, es ist tatsächlich so, dass sich das Berufsbild des Koches unglaublich positiv verändert hat. Als ich angefangen habe zu lernen, da gab es wirklich noch Jungs, die ich kennengelernt habe, die geschockt waren, dass ich Köchin lerne und meinten, als Köchin ist man immer dick und hat dreckige Fingernägel und riecht irgendwie nach Zwiebeln. Es ist ein unglaublich angesehener, natürlich sehr kreativer Beruf, wo man sich komplett ausspielen kann, wo man natürlich auch plötzlich andere Schubladen aufmacht. Ich habe mir nie vorstellen können, dass ich jemals einen Michelin-Stern erkochen würde, dass ich mittlerweile 7 Kochbücher geschrieben habe.
Sag das doch mal langsam. Einen Michelin-Stern. Du ratterst darüber hinweg. Das ist wahnsinnig viel Lebenszeit, die da drin steckt in diesen beiden Worten.
Es ist tatsächlich so. Also dieser Beruf ist wirklich unglaublich abwechslungsreich und er macht Facetten auf, die man sich gar nicht vorstellen kann. Am Anfang will man einfach nur gut kochen und funktionieren und mit Stolz zeigen, dass man diesen wunderschönen Teller mit so viel Geschmack dahergezaubert hat. Mhm. Und plötzlich kommen eben die Anforderungen dazu, dass man sagt, oh, jetzt bin ich schon irgendwie so weit vorne und vielleicht könnte ich ja eine der wenigen Frauen Köchinnen werden, die sich mal diesen berühmten Michelin-Stern erkocht. Und das habe ich dann tatsächlich 2 Jahre nach meiner Selbstständigkeit geschafft.
Gänsehaut. 2 Jahre danach, das muss man sich mal vorstellen. So als wenn Schumi von seinem Kartkreis dann direkt die Formel 1 gewonnen hätte. Also, wir reden gleich über Michelin-Sterne, über das erste eigene Restaurant und warum sich jetzt alle bei dir als Ausbildung zum Fernsehkoch vielleicht bewerben. Und schwupps hat man auch noch ein Restaurant in Shanghai. So ist das bei Cornelia Poletto. Gleich mehr mit dir. Schnitzel, Sushi, Spaghetti, Risotto, Paella. Essen ist oft wie eine Weltreise mit dem Gaumen. Cornelia Poletto ist heute mein Gast im HR3 Sonntagstalk. Muss man ein Weltbürger sein, wenn man so gut kochen möchte wie du?
Nein, also es gibt ganz, ganz viele Beispiele von tollen Köchen, die in kleinen Landgasthöfen angefangen haben zu kochen, kochen zu lernen. Und man muss aber tatsächlich irgendwann offen sein. Man muss über den Tellerrand hinausschauen. Man muss sich auch ein bisschen frei machen von seinen Lehrmeistern. Ich habe bei großartigen Köchen gelernt, gearbeitet.
Nenn noch mal die Namen. Also einer ist schon gefallen, Heinz Winkler.
Ja, Heinz Winkler war damals jüngster Drei-Sterne-Koch, Nachfolger von Eckhard Witzigmann in dem berühmten Restaurant Tantris in München. Und da durfte ich meine Ausbildung machen und das war natürlich faszinierend zu sehen.
Heilige Hallen sind das.
Ich weiß nicht, wie viel Flusskrebs, so Hummer. Das war auch die Zeit, wo wir noch mit Gänseleber Kaviar gekocht haben. Also so richtig aus dem Vollen geschöpft. Heute sind wir ein bisschen anders.
Was heißt das, einen Stern sich zu erkochen und diesen Traum in sich zu spüren? Was ist dein Motor dafür gewesen, jeden Morgen nicht nur 100, sondern 180% zu geben?
Also mein Motor war ganz klar der gute Geschmack, die perfekte Zubereitung. Es gibt nichts Schöneres als ein perfekt gegartes Stück Fisch, Fleisch, eine Soße. Das war auch etwas, was mich bei Heinz Winkler beeindruckt hat, wie man wirklich so fantastische Soßen kochen kann, die jedes Gericht tragen, die wirklich jedem Fisch, Fleisch, Gemüse nochmal den besonderen Kick geben. Das sind so Momente, wo man auch anfängt, so etwas im Kopf zu speichern. Also als Koch denkt man ja schon mal anders, haben wir gerade schon drüber gesprochen.
Was ist denn die Aufgabe der Soße? Wenn du sagst, die trägt, was heißt das? Übersetzt für uns Laien.
Also ich kreiere ja im Grunde genommen ein Gericht. Es gibt Klassiker, wie zum Beispiel ein Lamm mit einem Ratatouille und einer schönen Soße und die aus dem eigenen Fleisch, aus den Knochen konzentriert zubereitet wird. Das ist ein Vorgang, der viele, viele Stunden dauert. Und damit gebe ich eben diesem Gericht dieses ganz besondere Etwas, diesen ganz kleinen Kick, das trägt dieses Fleisch im Grunde genommen und macht es dann zu einem runden Gericht einer Kreation.
Und warum schmeckt das in der Kantine immer anders, als wenn du das jetzt beschreibst? Viele von uns müssen ja morgen wieder in ihre Betriebskantine. Ist das ein anderes Lamm? Ist das ein anderer Topf? Nee, jetzt ganz ehrlich, ist das ein anderer Wissensstand der Köche dann? Die es ja genauso versuchen vielleicht.
Ja, ich habe so ein Credo, dass gutes Essen nur aus guten Produkten entstehen kann. Und natürlich gibt es große Qualitätsunterschiede beim Fleisch, wie ein Tier groß wird, was es zu fressen bekommt, dass es langsam groß werden darf. Das sind natürlich alles Dinge, die damit hineinspielen. Und wir haben einfach in Deutschland immer noch das Problem und ganz besonders in vielen Kantinen, dass wir natürlich immer am Preislimit uns bewegen müssen, günstig sein müssen. Der Deutsche hält sich noch so ein bisschen zurück, wenn es darum geht, wirklich auch mal ein bisschen Geld für gutes Essen und nicht nur fürs Motoröl oder Benzin auszugeben. Und man denkt drüber nach, dass eine Flasche gutes Olivenöl 20 Euro kostet. Aber wenn man mal überlegt, was man in sein Auto steckt, steht das im Verhältnis ja, also das ist gar nichts.
Also kein Motoröl auf dem Salat und kein Olivenöl in den Wagen. Aber als du angefangen hast in diesem heiligen Hallen des Tantris, war dir da schon klar, wenn ich anfange zu kochen, dann immer auch auf diesem High-Level? Der hat ja noch eine andere Schlagzahl, auch in andere Kunden und einen anderen Anspruch, als wenn das jetzt der gemütliche Landgasthof, den du eben erwähnt hast, an der Ecke ist. War dir von Anfang an klar, ich werde so eine Hochleistungsköchin, das will ich sein?
Ich glaube, das war mir von Anfang an klar, vielleicht weil ich auch einfach immer so gerne Besonderes gegessen habe. Es geht gar nicht darum, dass das alles Luxusprodukte sind, sondern es geht darum, dass es eben mit dieser Hingabe zubereitet wird, so viel Kochkreativität damit reinspielt. Und das hat mich einfach immer, immer fasziniert, dass da dieser besondere Geschmack herauszukitzeln
ist. Kann man das lernen?
Das kann man lernen, genauso wie man natürlich als Koch auch lernt, Gerichte schon im Kopf zu kreieren. Also ich sehe ein Produkt und denke darüber nach, was man daraus machen kann und hab das eigentlich schon im Kopf fertig und dann wird es gekocht und nochmal Probe gekocht, dann kommt mein Team dazu, wir probieren, bis dann irgendwann auch mal so ein Poletto-Klassiker zum Beispiel entsteht.
Also ist es so, das Produkt gibt dir die Reise vor, du folgst eigentlich deinem kreativen Impuls.
Genau, also das ist auch schon die fortgeschrittene Form des Kochens, dass man sich frei macht von dem, was man so gelernt hat in den Anfangsjahren und plötzlich wirklich das Produkt sieht, nachdenkt und seinen eigenen Stil da hineinbringt und den Geschmack, den man für sich ausgewählt hat.
Authentisch auch wird. Also so wie das ja ein Autor auch ist oder ein Filmemacher oder ein bildender Künstler, bist du das natürlich dann auch nur eben am Herd. Anderes Medium, auf dem du dich bewegst. Also wir müssen noch mal reden über die gockeligen Kollegen und wieso Humor dabei hilft, ja, sich dann in der Küche auch entsprechend durchzusetzen. Aber damit hat unser heutiger Gast beim HR3 Sonntagstalk, Cornelia Poletto, natürlich überhaupt gar keine Probleme. Es ist Sonntag und das ist unsere Zeit hier im HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und wahrscheinlich, wenn Sie selber und regelmäßig kochen, kennen Sie diese Herren Tim Mälzer, Frank Rosin, Roland Trettl und wie sie alle heißen. Kochshows sind ja seit Jahren ein fester Bestandteil des deutschen Fernsehens und dann klingen die Männer häufig so.
Ich hab die Schnauze voll. Hier, macht es selbst.
Markus! Mann! Du kriegst doch jetzt richtig Ärger mit mir!
Noch mehr! Noch ein Löffel! Noch ein Löffel!
Oh, fuck!
Mann!
Ja, da brennen die Nerven schon mal durch und irgendwas am Herd wahrscheinlich an. Mein heutiger Gast tritt aber eigentlich eher anders auf. Heute im HR3 Sonntagstalk Cornelia Poletto und Cornelia. Wie groß ist eigentlich bei Kochshows der Unterschied zwischen dem, was wir da sehen, was wir hören? Und wie ist das, wenn man das mit deutschen Profiköchen dann tatsächlich vergleicht? Wie geht es dort wirklich zu? Ist es so schnell, wild, laut und streng auch im Alltag bei euch in der Küche?
Es ist tatsächlich so, dass wir immer noch einen Beruf haben, der tatsächlich auch mal laut wird, der natürlich stressig ist, kann sich jeder Gast sogar vorstellen. Die Restauranttür geht auf und auf einmal sitzen da 20, 30, 40 Gäste, die natürlich nicht allzu lange warten wollen, die das perfekte Menü haben möchten. Das sind natürlich Herausforderungen und da muss man einfach funktionieren und das transportieren wir natürlich auch manchmal in die Kochshows und ermöglichen somit auch einem Zuschauer mal zu sehen, wie es tatsächlich sein kann in der Küche.
Einige erschrecken sich dann und sagen, oh, der Ton ist aber rau. Muss einer der Chef sein und die Ansagen machen?
Es ist tatsächlich so, dass es einen Leader geben muss in der Küche. Es muss einen Küchenchef geben, der wirklich auch koordiniert, der genau weiß, wie weit welcher Tisch mit dem einzelnen Menü ist, vielleicht auch mal zusammenstellen kann, dass zwei Tische gemeinsam zubereitet werden. Also das ist schon ganz klar, das muss aber nicht immer laut sein. Das kann man auch in einem ganz normalen, sehr klaren Ton erzählen. Ohne das zu zeigen, was manchmal
komm,
in den Kochshows komm, ein bisschen drüber
komm,
ist.
Komm, du sagst jetzt, stell dir mal vor, neben dir auf der linken Seite würde jetzt der Soßenchef stehen. Das Fleisch ist fertig und muss angerichtet werden. 3 Minuten später ist es zu eng. Wie gibst du dann Anweisungen?
Sehr, sehr klar und deutlich. Man muss natürlich auch mal
gegen
die laute Lüftung. Nein, also es ist wirklich so, dass man abruft, man hat verschiedene Posten in der Küche und sagt zum Beispiel der Soße, mein Lamm ist fertig gebraten, dann brauche ich von dem, der für das Gemüse zuständig ist, das perfekt zubereitete Gemüse. Man trifft sich vorne am Pass, nennen wir das, da wo so eine Wärmebrücke, Wärmelampen stehen, heiße Teller und dann muss jeder Handgriff sitzen, dass wirklich innerhalb kürzester Minuten eben dieses Gericht dann angerichtet wird.
Wie ein Orchester, da müssen ja unterschiedliche Töne zeitgleich rauskommen und ihr müsst eigentlich aus allen Himmelsrichtungen kommen und das alles auf eurer Zentrale dem Teller dann abladen.
Ganz genau so. Also, und das ist etwas, was ich noch erinnere, das hat mich damals riesig beeindruckt, als ich meine Ausbildung angefangen habe bei Heinz Winkler. Heinz Winkler hat ein Menü annonciert und gesagt, Vorspeise dies, Zwischengang das, Hauptgang dies und dann kommt von jedem Posten, oui Chef, oui Chef, oui Chef, sodass man weiß, okay, das ist angekommen. Heute kann man das auch ein bisschen verharmlosen und ein bisschen weicher machen. Vielleicht führt man als Frau auch eine Küche etwas anders als strenger
und
Küchenchef.
Und die spielen dann nicht alle auf der Wii, sondern die sagen ja, Chef, ne?
Genau. Also ich mag ja dieses Chef nicht gerne, sondern einfach ja reicht völlig aus.
Und das dann gleichzeitig für 5 unterschiedliche Gerichte, die ja immer wieder herausgebrüllt werden. Hoher Stress in einem engen Zeitfenster. Gehen Männer mit Stress anders um als wir Frauen?
Ich glaube schon, dass Männer anders umgehen mit Stress. Ich glaube auch, dass sie einfach eher mal das rauslassen, was sie an Stress haben. Als Frau ist man tatsächlich ein bisschen zurückhaltender, vielleicht nicht ganz so laut. Ich musste auch lernen, mich selber ein bisschen mehr zu kontrollieren. Ich war am Anfang auch so ein bisschen rumpelstilzchenmäßig unterwegs und habe gemerkt, dass das gar nichts bringt in der Küche. Und heute bin ich ein bisschen entspannter geworden, habe aber auch richtig dran gearbeitet. Und es ist ein klarer Ton in der Küche, ohne Frage, aber nicht mehr ganz so herb, wie man es vielleicht manchmal in der einen oder anderen Kochshow sieht.
Also auch Wertschätzung hat Einzug gehalten in den Alltag.
Genau, und was auch wirklich zu sehen ist, dass es einer Küchencrew sehr, sehr gut tut, wenn sie gemischt ist. ist, also nicht nur Männer, wenn da nur ein, zwei Köchinnen dabei sind, verändert sich sofort das ganze Klima, der Ton wird anders und das ist sehr, sehr positiv.
Andererseits als im Fernsehen hat man eben auch nur eine Chance, den Gast zu überzeugen, der zum ersten Mal da ist, der sich schön angezogen hat, der die Frau seines Lebens vielleicht an der Seite hat, der viel Geld vielleicht auch ausgeben wird, sich einen Parkplatz gesucht hat und sitzt dann da. Diese eine Chance habt ihr ja eigentlich nur, um zu überzeugen, damit er dann vielleicht mit der nächsten Frau auch nochmal wiederkommt.
Genau, also das, wir hoffen ja immer, dass er immer mit derselben
Frau wiederkommt. Auch mit der zweiten
Frau
wiederkommt.
Nein, aber das ist natürlich auch eine Stimmungsfrage. Ne? Man muss natürlich, wenn man sich entscheidet zu einem Restaurantbesuch, auch irgendwo positiv da hineingehen. Wenn man von Anfang an meint, man möchte alles auseinandernehmen, man ist schlecht gelaunt und vielleicht auch mit dieser einen Frau gerade nicht ganz so im Reinen, dann
kriegst du das
ab. Für uns Köche natürlich noch mal schwieriger, dagegen anzukochen.
Will man es euch eigentlich zeigen, sagt, na komm, der aus dem Fernsehen, der Poletto oder dem Melzer, wenn man dann in euren Restaurants sitzt, dem zeigen wir es mal. Da finden wir doch das Haar in der Suppe.
Die gibt es aber, das ist Gott sei Dank echt selten der Fall.
Gibt es peinliche Fernsehmomente, Pannen von dir, Kochpannen, die ich mir heute noch bei YouTube anschauen kann?
Ich habe selber noch nicht recherchiert, aber es gibt auf jeden Fall immer wieder Erlebnisse, die einem hängen bleiben. Ich weiß noch, dass ich in der ersten Sendung, wo ich eingeladen wurde bei Johannes B. Kerner damals, noch kein einziges Wort, nicht ein Wort gesagt habe, weil ich mich so konzentriert habe aufs Kochen. Und das Erste, was kam, war, Entschuldigung, hat mal jemand ein Pflaster? Da habe ich mir gleich im Finger geschnitten.
Echter Profi, ne?
Ja.
Wir müssen gleich weiterreden. Wie schmecken eigentlich bestimmte Regionen? Können wir uns auf so eine Reise begeben? Und welche Assoziation hast du vielleicht zu Frankfurt und zur hessischen Küche? Gleich mehr mit Cornelia Poletto. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Cornelia Poletto steht noch nicht am Herd. Ich weiß nicht, wie es aussieht, heute Mittag um eins dann. Aber du hast auf jeden Fall mal gesagt, Hamburg schmeckt wie Spaghetti alla Carbonara mit Räucheraal. Wie schmeckt denn dann Frankfurt oder Hessen?
Also wenn ich an Frankfurt und Hessen denke, dann kommen mir natürlich als erstes die Frankfurter Würstchen, die liebe ich einfach.
Du bist ja eh so ein Würstchen-Fan.
Ich finde, so ein Würstchen geht immer zwischendurch und man braucht auch als Köchin immer mal wieder was anderes als das, was man selber täglich auf den Teller bringt und das schafft so ein Würstchen sehr gut. Ich denke sehr, sehr schnell an Frankfurter grüne Soße, die finde ich einfach fantastisch. Die geht einfach nur zu einer guten Kartoffel wunderbar, die geht auch mit einem Stück Fisch. Das ist so etwas, was ich besonders gerne mag.
Nun bist du Hamburgerin, wohnst in Hamburg, hast in NRW gelebt und bist dort groß geworden, in Bayern die Ausbildung gemacht. Regionalität in der Küche spielt eine immer größere Rolle. Warum?
Es ist ganz, ganz toll, dass wir wirklich zurückkehren zu den einzelnen Regionen, dass wir wieder alte Gemüsesorten entdecken, dass wir auch ein Schwein nicht unbedingt aus Spanien haben müssen, sondern selber eine große Schweinekultur in Deutschland haben. Wir sind ja nun mal die, die am meisten Schweinefleisch essen. Gibt's große Unterschiede. Aber das macht einfach Spaß, dass natürlich der direkte Weg immer der beste ist, ist ganz klar. Und ich kann auch ein Salzwiesenlamm, was irgendwo aus den Salzwiesen rund um Sylt und unsere Nordsee-Ostsee stattfindet, kann ich natürlich auch ein toll italienisches, mediterranes Lammgericht zubereiten.
Gibt es denn Produkte, die dich heute begeistern, die es am Anfang deiner beruflichen Karriere gar nicht so gegeben hat, ohne die du dir aber eine Küche heute nicht mehr vorstellen könntest?
Also es ist tatsächlich so, dass ich am Anfang meiner Kochkarriere gar nicht so viel über Gemüse nachgedacht habe. Das war für mich einfach immer eine Beilage, die gut sein musste. Aber der Star war eigentlich immer der Fisch oder das Fleisch. Und wir haben einfach eine große Bewegung getan. Wir haben immer mehr Vegetarier, Veganer. Das ist für mich immer noch mal eine andere Schublade. Aber was man alles aus Gemüse zaubern kann und wie wir Köche mittlerweile über Gemüsezubereitung nachdenken und plötzlich auch mal ein vegetarisches Menü einen glücklich machen kann, das hätte ich mir zum Beispiel am Anfang meiner Kochkarriere nicht vorstellen.
Sind die auf Augenhöhe mittlerweile, Fleisch und Gemüse?
Absolut. Ich sehe das allein an meinen Rechnungen im Restaurant, dass die Gemüserechnung identisch hoch ist mit der des Fleisches oder der Fischrechnung.
Gleichzeitig liebst du eben auch die italienische Küche und eröffnest jetzt ein Restaurant in Shanghai. Also Regionalität auf der einen Seite, eine ganz große Leidenschaft von dir und auf der anderen Seite die Internationalität. Wie geht das zusammen?
Ja, also das hätte ich mir auch nie vorstellen können, dass ich in meinem Leben nochmal ein Restaurant in Shanghai eröffnen darf. Aber es hat sich so ergeben und jetzt sind wir kurz vor Eröffnung in Shanghai.
Oh mein Gott.
Ich habe wirklich so drüber nachgedacht, meinst du, das funktioniert, wenn wir wirklich Poletto-Küche nach Shanghai transportieren? Wir sind im Moment in der Soft-Opening-Phase und ich habe mich wirklich...
Was ist das? Soft-Drinks for free oder was?
Soft-Opening ist eigentlich so die Möglichkeit, das Restaurant schon mal ein ganz bisschen langsam anlaufen zu lassen, auch zu sehen, wie kommt meine Küche in Shanghai an. Mhm. Wir haben natürlich viele chinesische Gäste. Das ist ganz, ganz spannend und richtig, dass ich mich entschieden habe, wirklich meine Poletto-Küche dorthin zu bringen und jetzt nicht versuche, irgendwie chinesische Einflüsse dort mit einfließen zu lassen, sondern wirklich konsequent bei meiner Küche bleibe. Natürlich auch da Produkte immer im Auge behalten. Man bekommt in Shanghai natürlich nicht all das, was wir hier in Deutschland bekommen. Dafür gibt es wieder andere Dinge, die da besonders sind. Und das macht riesig viel Spaß und ist natürlich mal wieder eine neue Herausforderung.
Genau, damit du dich selber nicht langweilst. Oder warum machst du das? Oder willst du dich überraschen? Was ist das?
Ich glaube, das ist einfach so dieser Stolz, dass man einen Beruf gefunden hat, den man so hundertprozentig leben kann und der plötzlich auch auf der ganzen Welt funktioniert.
Ja. Was nimmst du mit aus Europa dann nach China und sagst, hey, das biete ich euch an? Du willst ja eigentlich auch die Gäste in Shanghai neugierig machen auf europäische Küche, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Absolut.
Was sagst du, was gehört dazu? Was soll man kennenlernen?
Also man glaubt es ja nicht, wenn man mich sieht, sehe ich ja nicht unbedingt aus wie eine Süditalienerin. Ich bin klein, blond und sehe eher nordisch aus. Aber so diese mediterrane Küche, die perfekte Pasta, der super Raviolo, diese leichte Zubereitung mit viel Kräutern und Geschmack.
Ich kann erst ab eins essen.
Das ist eben tatsächlich das, was auch dort ankommt. Und was ist das Besondere am Essen? Ich glaube auch manchmal die Geschichte drumherum, dass man den Gästen erzählt von der Kultur der italienischen Küche und sie gleichzeitig probieren lässt und damit sie eigentlich schon gefangen hat.
Gleichzeitig hast du ja am Anfang der Sendung gesagt, es fällt dir auch so ein bisschen schwer, Verantwortung abzugeben oder es ist dir eine Zeit lang schwer gefallen. Man braucht eben wie immer im Leben Menschen, denen man vertrauen kann.
Absolut.
Und die müssen dann ja deine Sprache, deine Herzsprache sprechen, denn du gibst ja deinen Namen für das Restaurant auch Twin dann mit.
Also ich glaube, dass das ganz Besondere ist, dass man eben mit Menschen zu tun hat. Wir haben auf der einen Seite das Handwerk des Kochens, ganz klar. Aber jeder Unternehmer, jede Unternehmerin kann sich vorstellen, dass das Größte, was man vermitteln kann, ist, dass man Mitarbeiter hat, die mit Stolz das leben, was man sich aufgebaut hat. Das in die Welt zu tragen, ist natürlich wirklich eine besondere Ehre.
Sag Cornelia Poletto hier im HR3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer. Ragout vom Lamm, Terrine vom Lamm oder vielleicht zweierlei Wild von Wald und Wiese, zubereitet von Spitzenköchin Cornelia Poletto. Sie macht uns schon Lust auf Nahrungsaufnahme, ich sag's mal ganz neutral, hier im HR3 Sonntagstalk. Obwohl, wenn eine Sterneköchin sich an den Herd stellt, ist das ja mehr als nur Nahrungsaufnahme. Dann ist es Kunst. Und jetzt, liebe Cornelia Poletto, kommen seit einiger Zeit auch Vierbeiner in den Genuss von Spitzenküche. Ne? Es ist ja nicht Hundefutter, oder?
Natürlich ist es am Ende Hundefutter, ohne Frage. Ich habe auch lange darüber nachgedacht. Es gibt ja tatsächlich eine eigene Cornelia Poletto-Selektion, eine Italienreise für Hunde.
Du bist ein Hundefan, aber wie kommt man auf die Idee?
Ich bin einfach ein Mensch, der mit Tieren groß geworden ist. Hunde sind auch meine Freunde, das sind Familienmitglieder.
Sissi und Franz durfte ich schon kennenlernen.
Sissi und Franz durftest du schon kennenlernen. Und natürlich ist mir das auch wichtig, dass meine Hunde ein ausgewogenes Futter bekommen, wo alles drin ist, was sauber ist, was eben den Ansprüchen eines Sternehundes entspricht.
Jetzt können ja einige vielleicht sagen, liebe Cornelia, also früher lag der Haufen auf dem Bürgersteig, ja, und der Hund unterm Tisch. Warum brauchen die eine extra Reihe? Wenn in der Küche was übrig bleibt, könnte man doch einmal mal mit dem Arm über das Schneidebrett fegen und daraus die Reste dann doch den Hunden geben.
Ich glaube, so war das früher auch. Und gerade auf dem Land, da war einfach ein Hund dafür da, um den Hof zu beschützen. Der war an der Leine und der hat nicht als Haustier und Freund stattgefunden. Und wir haben einfach eine große Veränderung. Es gibt viele Menschen, die eben sehr einsam sind, wo der Hund der beste Freund ist. Immer mehr auch bei Hunden Allergien, Unverträglichkeiten, das, was wir bei uns Menschen auch kennen. Und wir können einfach über ein sauberes Futter so einem Hund ein langes, glückliches Leben geben. Und ich liebe das auch tatsächlich. meinen Freunden, den Hunden, so was Besonderes anzubieten. Und so ist die Idee des eigenen Hundefutters entstanden.
Und die Hunde, die das zu essen kriegen, die lieben es. Was ist der beste Tipp für dich für ein Hundeleckerli, was jeder, der jetzt einen Hund hat und zu Hause uns gerade zuhört, ihm heute Mittag mal machen könnte?
Also ein schnelles Hundeleckerli geht natürlich auch mit einem kleinen Frankfurter Würstchen. So ist es nicht. Nein, ich bin auch nicht jemand, der irgendwie jetzt selber kochen würde für Hunde und sie verhätschelt. Aber ein sauberes Essen wie bei uns. Also wirklich versuchen, den Zucker rauszunehmen. Gutes Fett, pures. Also Hunde sind einfach Fleischfresser. Und somit kann man sie natürlich mit einem schnellen Gemüse, Fleisch, Stückchen, Snack verwöhnen.
Auch locken, genau. Und dann hören die vielleicht auch viel besser auf der Hundewiese. Eine Brücke muss ich jetzt noch schlagen. Du machst ein Restaurant auf in China. Ja, schieß mir gerade hier durch den Kopf. Und wir reden über Hunde. Ist das ein Gerücht oder stimmt das noch bei den Streetfood-Restaurants, dass sie da die Hunde essen? Also dein Hundefutter auch, war vorher da. Das
ich habe auch manchmal immer noch ein bisschen Angst, wenn ich mal irgendwie ein richtig chinesisches Restaurant gehe und überhaupt nicht lesen kann, was da auf der Karte ist.
Wie machst du das dann? Wie bestellst du da?
Ich verlasse mich einfach auf meine Kollegen, mit denen ich gemeinsam dort essen gehe und probiere auch Sachen, die ich vorher noch nicht probiert habe. Ich habe Qualle probiert, ich habe Seegurke probiert.
Wie schmeckt Qualle?
Auch Meerschweinchen dort.
Was?
Aber Hund habe ich tatsächlich hoffentlich jedenfalls und wenn dann nicht wissend noch nicht probiert. Nein, auch bei denen hat sich natürlich viel getan. Auch da ist heute der Hund, natürlich auch Rassehunde sind sehr, sehr angesehen. Also es ist fast wie ein Statussymbol. Also da hat sich natürlich auch viel, viel geändert.
Wie schmeckt Meerschweinchen?
Ich kann es dir nicht sagen, weil ich es Gott sei Dank noch nicht gegessen habe. Ich habe es nur auf der Karte gesehen.
Okay,
ich dachte, erstes wäre so ein kleines
Ferkel. Wir reden hier nicht
vom
Dschungelcamp, wollen wir gerade mal sagen, sondern wir reden davon, was es in China an den Straßenrestaurants alles gibt, weil Cornelia Poletto in Shanghai ein Restaurant eröffnet hat. Und wie schmeckt Qualle? Hast du das probiert?
Qualle ist tatsächlich sehr, sehr lecker. Hat so ein bisschen so eine Gelee-artige Konsistenz.
Wie eine Terrine, so ein bisschen? Oder wie ein Germ?
Kein Eigengeschmack. Da muss man einfach natürlich ein bisschen dann mit Gewürzen Soße heranarbeiten.
Du bist heute unser Gast des Tages und wir haben gleich noch unser Stichwortspiel am Ende unseres Gespräches an diesem Sonntag im hr3 Sonntagstalk. Das heißt entweder oder, wenn du Lust hast, spielen wir das noch. Und wir müssen noch mal über diese neuen Food-Trends reden. Ja?
Trends.
Gleich mehr mit Cornelia Poletto heute hier bei hr3. Frankfurter Würstchen, grüne Soße, Spaghetti, Qualle, Seegurke. Seit fast 2 Stunden spreche ich hier im hr3 Sonntagstalk mit Cornelia Poletto über das Essen. Und ein Foodtrend, der gerade in ist, ist natürlich sowieso Streetfood, aber eben auch die To-Go-Küche. Cornelia, was hältst du davon?
Also das ist etwas, was ich überhaupt nicht mag, diese To-Go-Küche. Ich finde, man muss sich auch manchmal, so wie man es früher zelebriert hat, sich hinsetzen und eine Tasse Kaffee in Ruhe trinken. Ich mag diese ganze Pappbecherkultur, Latte Macchiato. Viele Mädels denken, man könnte sich davon ausschließlich vielleicht noch mit 2, 3 Smoothies unterstützend ernähren. Wirklich gemeinsam am Tisch sitzen, im Optimalfall was Kleines, Schnelles zubereiten, das finde ich ist etwas, was wir unbedingt immer mehr wieder aufbauen müssen. Früher hat man sich bei uns zu Hause pünktlich um 19 Uhr zum Abendbrot getroffen. Wenn Freunde da waren, waren die mit eingeladen. Heute macht sich jeder irgendwie sein eigenes Süppchen.
Oder isst im Gehen und im Stehen andauernd aus irgendwelchen Tüten was rausgeschoben. Ne?
Und das finde ich schade. Und ich glaube, jeder kann daran arbeiten, sich ein bisschen die Zeit zu nehmen, wirklich in Ruhe und vielleicht auch mit Freunden, Familie am Tisch zu sitzen und gemeinsam zu essen.
Aber woran liegt das? Also wir haben eine Gesellschaft, die natürlich mobiler wird, wissen wir alle. Wir haben aber viele Trends, die auch eben außer Haus stattfinden. Wenn du an diese Foodtrucks denkst, isst du ja auch eigentlich draußen vor einem Airstream-Wohnwagen oder einem alten Holzwagen alle möglichen Arten von Hamburgern mit gerupftem Fleisch, linksrum gerupft, rechtsrum gerupft. Es hat diese Tendenz, außerhäusig zu essen.
Wir haben natürlich auch aus den großen Städten was mitgenommen. In New York gab es immer schon die Hotdog-Stände. In China gab es immer schon Streetfood. Und das transportieren wir natürlich nach Deutschland. Das finde ich auch witzig, dass man einfach mal etwas aus so einem Wagen heraus essen kann. Aber auch da kann man ja auch dann tatsächlich mit anderen Menschen sich austauschen und nicht im Gehen seinen Pulled Pork zum Beispiel essen.
Okay, dann ist jetzt Zeit für unser kleines Stichwortspiel am Ende unseres Talks. Entweder oder. Ich nenne 2 Antwortmöglichkeiten. Du entscheidest dich schnell, gern mit kurzer Begründung. Wiener Würstchen oder Jakobsmuschel?
Wiener Würstchen.
Warum?
einfach lecker.
Chinesisch lernen oder Englisch sprechen?
Lieber Englisch sprechen.
Hast schon versucht? Kannst schon was auf
Ja, Chinesisch also sagen? Über Ni Hao bin ich noch nicht besonders hinausgewachsen. Komm. Nee, es ist leider, das ist echt Doch, ganz anders.
Der Windhund kostet 38 Euro, der da auf der Karte steht. Kannst du nicht auf Chinesisch sagen, ne?
Nee, kann ich nicht. Ich hoffe, das passiert auch nicht.
Bahnfahren oder Autofahren?
Autofahren.
Frühling oder Herbst?
Frühling.
Warum?
Die schönsten Gemüse. Einfach zu schön.
Kinosessel oder lieber Fernsehcouch?
Leider zu selten Kinosessel.
Oh, ihr müsst ins Kino gehen. Es laufen so tolle Filme. Bitte.
Habe ich gerade heute
Beim nächsten Mal, wenn wir uns die wiedersehen, musst du mir sagen, was die Filme sind, die du gesehen hast, okay?
Das mache ich.
Ich rufe dich jetzt wöchentlich an und frage Filme.
Ich freue mich drauf.
Kochen lieber für Gäste oder kochen für Freunde?
Beides.
Gut, das eine wird bezahlt, das andere musst du selber zahlen.
Also die einen müssen es bezahlen und die anderen profitieren dann davon, dass die anderen es schon bezahlt haben. So ähnlich.
Tomaten häuten oder lieber Orangen filetieren?
Orangen filetieren.
Teflon oder Alu?
Teflon.
Wird in der Küche eigentlich noch viel Alu benutzt?
Wenig, weil es auch ein bisschen Geschmack abgibt und von daher ist...
Echt?
Ja.
Ich packe jeden Morgen das Frühstücksbrot in Alupapier. Kein Wunder, dass das immer zurückkommt.
Ja, nimm mal Butterbrotpapier, reicht auch. Ja. Alu ist einfach böse.
Nein, ich weiß, ich nehme dann ja nicht immer jeden Tag ein neues.
Ach so, du bügelst das.
Ja, ich bügel das. Ich schlafe drauf, der ist wieder ganz glatt. Thermomix oder lieber Lieferservice?
Thermomix.
Was hältst du eigentlich von den ganzen Leuten, die jetzt mit den Fahrrädern durch die Gegend fahren und immer so einen eckigen Karton auf dem Rücken haben?
Finde ich super. Für all die, die keine Zeit haben. Du meinst die liefern, ne?
Ja, die liefern. Ist gut.
Ich find's super und gibt's auch immer bessere.
Angenommen, nach diesem Gespräch würden wir beide zu mir nach Hause gehen oder zu dir. Was würdest du für mich kochen?
Ich glaube, ich würde für dich einfach eine ganz schnelle Spaghetti, Aglio, Olio, Peperoncini. Die geht zu jeder Tages- und Nachtzeit.
Und die liebst du auch.
Die liebe ich.
Cornelia Poletto, ich habe das Gespräch mit uns geliebt. Ich wünsche dir viel Erfolg und Shanghai ist weit, aber eine Stadt, die mich auf jeden Fall neugierig macht.
Du bist immer eingeladen.
Nein, deswegen sage ich das nicht. Ich würde dann natürlich mal so vorbeigucken und schauen, wie es läuft dann, ne?
Jederzeit.
Mit deinem Außenpostenchef da.
Genau.
Alles Gute und die Sendung nochmal nachzuhören im hr3 Podcast auf hr3.de. Das war der Sonntagstalk. Und was machst du jetzt noch am Sonntagmittag?
Ich glaube, jetzt gehe ich mit meiner Tochter zum Reiten.
Oh, schön. Dann viel Spaß beim Hof auskratzen.
Dankeschön. Ciao. Alles Gute. Tschüss.
hr3. Die mit den Lieblingssongs.